Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Jetzt im Nachhinein gesehen ist mir schon klar geworden, dass ich vor dem RAM 2015 sehr selbstsicher gewesen bin.
Das ist eigentlich der Moment, um den sie dreht, 8 Monate lang in der Vorbereitung. Und dann ist das Team da, weil es ist eine gute Stimmung. Also wenn ich da zurückdenke an 2009, also wie nervös ich damals war und wie unsicher und da war einfach Stressfaktor pur. Ich bin jetzt 3 Tage vor dem Starten war einfach dunkel am Gesäß quasi gewachsen, weil ich einfach gestresst war innerlich.
Das war so eine Interview-Szene 3 Tage vor dem Start genau. Und da habe ich mich eigentlich schon recht bereit gefühlt fürs Rennen, weil die Nervosität, die nimmt ja gar nicht unbedingt mehr zu, sondern ich persönlich bin immer dann am aufgeregsten, wenn es 14 Tage vor dem Start daheim hast, Koffer packen, alles fertig machen, für jeden alles herrichten, nichts vergessen, tausende Trimmer irgendwie im Kopf zusammenbringen.
Und die Unterleibe einpacken.
Unterleibe einpacken. Einen Koffer herrichten, den du dann feinspitz nochmal abholen brauchst und mitnehmen musst, aber zuerst muss ich irgendwie einpacken und hoffentlich nichts vergessen. Und wenn ich dann drüben bin, habe ich eigentlich das erste Mal 2 Wochen vor dem Rennen das Gefühl, so, jetzt das Gröbste ist geschafft und jetzt heißt es ein bisschen zur Ruhe kommen und entspannen.
Ist ja ein bisschen schwierig mit der Nervosität vor so einem langen Rennen. Ich meine, das ist kein Matchball im Tennis, wo ein Fehler in einer Millisekunde alles entscheidet. Es ist ja wirklich, es geht ja um 8 Tage, also da direkt vor dem Start, so eine große Anspannung hat man dann doch nicht.
Bei so einem Rennen hast du jetzt, dass du dann punktgenau im Prinzip deine Topform erreichst oder ein super Fitnesslevel und das ist im Prinzip das Produkt aus die Monate oder Jahre deines Lebens vorher. Aber du musst jetzt nicht, wie du gesagt hast, wie beim Tennis oder bei einem entscheidenden Elfmeter im Fußball im entscheidenden Moment jetzt top konzentriert sein. Da geht es mir ums Gefühl und das wird eigentlich vor dem Start immer besser. Und wenn ich dann weiß, Vorbereitungstraining, 14 Tage Hitze in Borrego Springs ist gut gelaufen, dann kommt 3 Tage vor dem Start die ganze Crew, dann ist jeder, der Betreuer da, es hat keiner seinen Reisepass vergessen, es hat keiner seinen Führerschein vergessen, es hat jeder sein Koffer mit, seine Unterhaus und seinen Zahnbürsten, weil den Rest kriegen wir von die Sponsoren und Ausstatter, dann weiß ich eigentlich, jetzt kann im Prinzip nichts mehr schief gehen.
Ja, für die ist vorbei und für die Crew geht's dann los. Also 3 Tage vorm Start, da ist schon noch einiges los und einiges zu tun. Der Kogi sitzt bis 3 in der Früh am Pacecar, steht um 5 in der Früh auf und schraubt weiter und da wird eigentlich bis zur Abnahme vom Pacecar wird da noch eingehackelt. Da wird noch Kabel verlegt, Sitze abgeklebt, Tiefkühlboxen irgendwie verschraubt, dass sie nicht herumfliegen bei der ersten Abfahrt. Da ist dann schon, also für die Crew ist dann da schon noch einiges los.
Ich würde euch eh so gern helfen, aber ihr lasst sie mir nie.
Naja, du bist ja der Einzige, der Alana Doppelbett hat, während alle anderen irgendwie am Boden, auf der Couch, auf irgendwelchen Ausziehsofas schlafen. Aber ist halt dann nicht mehr deine Aufgabe, das macht dann die Crew.
Ja, ich bin da wirklich froh, dass ihr das nämlich auch in kürzester Zeit macht, weil ich weiß noch, erstes RAM, da war der Start, der jetzt immer Dienstag ist, am Mittwoch. Das heißt, wir haben vor Ort einen Tag länger Zeit gehabt und das haben wir absolut braucht und das war wirklich stressig. Weil es war zum Beispiel 2009 so und von dem fürchte ich mich immer noch, eins meiner beiden Radl haben wir drüben ausgepackt und es war einfach hin. Es war einfach der Rahmen kaputt, es war ein Loch drinnen im Carbonrahmen, weil halt beim Transport irgendwas draufgeschmissen worden ist. Es war nicht unbedingt super einpackt. Und dann haben wir drüben in kürzester Zeit.
Ja, das ist auch immer so ein Moment am Flughafen, die Radeln im Karton oder im Radlkoffer abgeben und dann einfach auch nicht hinschauen. Auch wenn man es zuschauen könnte beim Einladen, man würde es nicht sehen, wie die Radeln da eingeladen, wie die umgeschmissen werden.
Wie das einfach nicht hinschauen. Personal die 10.000 Euro Radeln durch die Gegend werfen, das will man wirklich nicht sehen und vor allem willst du es dann drüben beim Aufmachen, also das ist auch so ein Moment, du machst die Kisten auf, du siehst, es ist kein Laufradl hin, es ist nicht der Raum hin, es ist alles in Ordnung und das war jetzt 2009 leider nicht, da haben wir müssen drüben Händler fragen und Geschäfte suchen, wer hat lagernd einen S-Werks-Rahmen in meiner Größe. Den habe ich natürlich dann selber gezahlt und im Nachhinein das irgendwie mit der Versicherung abwickelt. Ja, war ein wilder Stress und alle diese Faktoren sollten halt passen. Und wenn ich da drüben bin und weiß, hey, der Teamchef hat sein Zettel mit und seine Excel-Listen und alle Betreuer sind da, dann kann ich mir wirklich, ich tät zwar gern helfen, aber nachdem ich die letzten 3 Tage vor dem Rennen ja quasi nicht mehr trainiere, außer ganz kurze Einheiten, dann wäre ich halt ins Team verfrachtet, muss mich ins Bett legen, muss mir die Füße hochlagern und kann euch zuschauen,
wie ihr da schäbt. Du hast ein bisschen Computer spielen und lasst uns die Arbeit machen. Ich meine, 2015 haben wir ja auch noch eine Stunde vorm Start, sind wir noch ein paar Radlgeschäfte abgefahren und haben Pumpen gekauft, weil die Pumpen, die mit war, die haben wir nicht mehr gefunden. Und gefunden haben wir es dann wieder, wie wir Koffer gepackt haben, in Annapolis zum Heimfliegen. Und dann sind wir mit 2 Pumpen heimgeflogen. Das kann auch mal passieren.
Das steht heute noch da bei meinem Keller und ich denke mir immer, wozu haben wir die eigentlich gebraucht? Weil jedes Mal, wenn ich nach am Rennen heimkomme, denke ich mir, aha, das Werkzeug, da habe ich auch schon mal mehr gehabt an die Imbusschlüssel. Plötzlich habe ich wieder von irgendwas 3 Sachen neu, wo ich nicht weiß, wo das herkommt. Deswegen, ich wäre von euch immer blöd angeschnauzt, dass ich so ein unordentlicher Typ bin und meine Werkzeugkisten immer so ein Chaos ist, aber in Wirklichkeit bin ich nicht dran schuld, dass das so ausschaut.
Ja, man kann ja schon mal eine Pumpen nicht finden im Stress, 3 Stunden vor dem Start und lieber mit 6 Bar wegfahren als mit 3 Bar.
Aber ich kann mich erinnern, einmal habt ihr neue Pumpen gekauft im Rennen, weil ihr der Meinung wart, die Pumpen ist kaputt. Dann habe ich euch erzählt, ihr müsst die Pumpen halt nur fest tragen, weil dann geht die Luft nicht mehr aus beim Griff.
Aber so hast du immer gut aufblasene Reifen gehabt und das ist auch wichtig. Es ist auch zum Einkaufen früh am Start, das kann man auch nicht zum Walmart gehen mit dir. Das willst du auch nicht sehen, was wir mit deiner Kreditkarte aufführen. Das reicht, wenn du dann die Abrechnung kriegst, einen Monat später. Es ist halt, also abgesehen von dem, was wir alles noch kaufen, es ist einfach ein Wahnsinn, für 12 Leute Frühstück zu kaufen. Da gehen die Erdbeeren und die Heidelbeeren und das Oatmeal weg. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man da einmal für so viele Leute einkauft. Nur Frühstück. Das sind gleich mal ein paar $100.
Ich sehe das dann. Und wir kaufen ja dann für mich ja schon auf Vorrat die Flüssignahrung ein. Die kann man zwar unterwegs einmal nachkaufen, aber dann fahren wir halt mit
Flaschen. Das ist ja ganz, ganz witzig. Die kriegst du halt bei uns nirgends. Die kriegst in den USA ganz normal beim Walmart. Außer in Oceanside in der Woche vorm Ram. Da ist immer ein bisschen schwierig. Da muss man ins Lager gehen, hinterherfragen, 3-4 verschiedene Walmarts abfahren. Vor allem, weil der feine Herr ja auch so einen exquisiten Geschmack hat und nur die dunkle Schoko trinkt, während alle anderen sich auch mit Erdbeeren und Banane zufrieden geben. Da ist man dann halt schon ein bisschen unterwegs
auch. Ja, ein bisschen unter Druck setzen darf ich euch schon. Wenn wir schnell durchfahren wollen, brauche ich Schokolade und da geht mit Waldfrucht halt nichts. Ein Ding, das ich mir zum Glück auch der Spur, sind die ganzen offiziellen Termine. Ich muss einmal hingehen, um ein Foto zu machen, wo der offizielle Fotograf jeden Fahrer einmal abknipst für die Webseiten und ich muss nicht einmal was unterschreiben, weil das macht alles der Teamchef, aber ihr müsst halt euch dann die ganzen verpflichtenden Crew-Termine geben, gell?
2015 habe ich nur gehört, die legendären Crew-Chief-Meetings, aber die Jahre drauf war ich dann selber dabei und die sind wirklich legendär. Also da werden halt dann teilweise Informationen, die man in einer Viertelstunde effektiv vermitteln könnte, über 3,5-4 Stunden ausgebreitet. Da sind dann so Sachen dabei wie Bodenwellen sind gefährlich, da darf man nicht so schnell drüber fahren mit dem Fahrrad. Kanaldeckel, Gitter sind auch gefährlich, da kann man drin stecken bleiben oder dran ausrutschen. Und da ist alles immer mit Anekdoten verpackt. Also es ist dann echt langwierig.
Kannst du mir bitte nochmal erklären, wie es mit Kuhgatter ausschaut?
Ja, über Kuhgatter muss man leicht schräg drüber fahren. Nicht der Länge nach, weil dann kann es sein, dass der Reifen sich drinnen fängt. Also immer ein bisschen schräg, ein bisschen ausholen und schräg, so wie über Straßenbahnschienen.
Ja, nein, das sind absolut wichtige Infos, weil wahrscheinlich die Leute, die dort bei dem Rennen mitfahren, keine Erfahrung haben mit Radfahren. Da muss man das schon besprechen.
Es ist aber, was auch so ärgerlich ist bei diesen Meetings, die sind explizit für Solofahrer, für Solo-Racer und trotzdem bestehen 50% der Leute, die dort drinnen aufzagen und sinnlose Fragen stellen, aus Staffelfahrer. Die fragen dann, wie löst man einen Fahrer ab? Wie macht man Fahrerwechsel? Wie macht man Pacecar-Wechsel? Und das ist halt dann, wenn man da als Crew von einem Solofahrer drinsteht, dann noch viel ärgerlicher, wenn eh schon nichts weitergeht. Zeit ist knapp, man muss noch am Basecar irgendwelche Sicherungen nachkaufen in irgendeinem Autogeschäft, weil eine Sicherung geflogen ist. Und dann muss man da drin sitzen und man hat da so eine Checkliste, die wird abgestempelt mit lachenden Smileys oder mit Bären. Und den Stempel kriegt man natürlich nur am Schluss.
Ja, ich habe immer das Gefühl, wenn ihr heimkommt und ihr seid einerseits zwar irgendwie unterhalten, weil es tut wieder ein bisschen amüsant vor wie in einem Kabarettprogramm, aber andererseits, es wird euch alle und uns alle die Zeit irgendwie gestohlen. Weil wir haben vom Landen bis zum Start an die 3 Tage circa, wo sehr viel zum Tun ist, sehr viel zum Checken, zum Einkaufen, zum Aufbauen. Und dann werden da die Stunden quasi opferlang bei so mehr oder weniger fast sinnlosen Meetings.
Und es ist auch gar nicht so, dass wir das jetzt so aus Erfahrung sagen, weil unsere Crew schon so erfahren ist und schon so viele solche Rennen gemacht hat. Jeder, der sich fürs RAM qualifiziert, weiß alles, was dort gesagt wird. Das ist einfach, das ist nicht so, dass da die großen Weisheiten und Geheimnisse verraten werden.
Meine Lieblingsgeschichte ist ja, wo der Rennleiter, vielleicht soll ich mal kurz erwähnen, dass das ein älterer Herr ist und der ist halt einfach in seiner Organisationsform nicht mehr der modernste. Das Rennen ist großartig, aber so die Details der Organisation sind teilweise ziemlich überschaubar. Und der wichtigste Tipp, den ich mal bei seiner Anspruch gehört habe, war, dass man beim Start, da fährt man 200 Meter komplett flach parallel dem Strand entlang und dann fährt man rechts auf, da geht es wahrscheinlich mit 10% bergauf für 20 Höhenmeter, also halt eine kurze Rampen, und da hat er uns erklärt, dass man unbedingt vorn in leichtesten Gang einlegen soll. Und da habe ich gesagt, danke für die Info, ich hätte sonst wahrscheinlich nach 200 Meter SRAM nicht mehr fertig fahren können, weil ich nicht gewusst hätte, wie ich dort aufgekommen soll.
Und das Witzige ist, das hat halt einfach jedes Jahr. Also ich war ja bei 3 Crew-Chiefs-Meetings.
Auf seine Overhead-Folien, oder?
Haben Sie schon PowerPoint? Overhead, ja. Und ich habe 3-mal die Geschichte gehört auch einfach. Und er erklärt es auch so ausführlich, wie peinlich das dann auch ist, dass man muss auf der kleinen Scheibe wegfahren, weil sonst ist das RAM nach 200 Meter beendet. Das ist einfach so. Direkt der Renntag ist ja dann auch nochmal ganz speziell. Rennstart ist so um 13, 14 Uhr circa. Und wie es halt üblich ist, das Quartier verlässt man um 10 Uhr. Das ist auf der ganzen Welt gleich. Um 10 Uhr am Tag muss man das Quartier verlassen. Wir haben dann irgendwie noch 4 Stunden bis zum Start zum Umibirgen. Im ersten Jahr war ich Wohnmobil-Crew und 2015 hat man das Wohnmobil noch in der Nähe vom Start parken dürfen. Das darf man inzwischen nicht mehr. Und das haben wir dort geparkt und Klimaanlage eingeschalten. Und da bist du dann drin gesessen und hast gewartet bis zum Start. Und so lang wie möglich im Wohnmobil, weil je länger man unten am Strand steht, desto mehr Leute wollen ein Selfie, desto mehr Leute wollen dich noch anquatschen. Bist ja eh ein recht umgänglicher Athlet, aber so kurz vorm Start ist dann doch.
Es ist am Start dann schon sehr viel los im Vergleich zu dem, wenn es dann halt während dem Rennen oder dann auch Richtung Ziel ist, ja echt erstaunlich wenig los oder da ist wirklich nichts los. Aber am Start spült sich schon ab und
also abspülen, eine Handvoll Leute, 200 maximal, wovon die Hälfte einfach nur Leute sind, die zufällig am Strand sind und sehen, oh, da ist ein Banner oder oh, ist eine Fahne und dann einfach einmal vorbeischauen.
Aber es gibt ja da sehr viel andere Crews von anderen Fahrern, die ja natürlich halt kennen oder die mich schon mitverfolgt haben die letzten Jahre.
Staffeln und stehen
auch genau, am Start. Genau, da bin ich halt dann manchmal nervlich etwas so, dass ich mir denke, ich habe jetzt gerne mehr Ruhe, ich will nicht ganz vor dem Rennen mich zu viel ablenken lassen, sondern die Zeit vor dem Start ist überhaupt ganz speziell. Also auch so nochmal der Abend vorher, wo wir uns alle in unserem Häusl, das wir halt irgendwo gemietet haben oder gebucht haben, weil es einfach ein bisschen mehr Privatsphäre hat wie ein Hotel. Die ersten RAM sind noch da haben wir in einem Hotel gewohnt, es ist einfach schwierig, da ist kein Gemeinschaftsraum, es hat jeder irgendwie zu zweit oder zu dritt ein Zimmer und das Haus, was wir jetzt halt immer gehabt haben, da hast du einfach einen Raum für dich und den und Treffen am
Abend. Und eine Garage zum Basecar bauen, was genau. Auch nicht schlecht ist, weil da kann man sich schon einmal, also beim Dachträger montieren, das geht nicht in der Garage, da kann man sich schon mal einen Sonnenbrand holen, obwohl es nur 20 Grad hat und man keine Sonnensicht, aber das ist einfach LA.
Ja, also die Arbeiten, die ihr macht, ne, die Kabel verlegen, die Lautsprecher, die Zusatzscheinwerfer, die Funkgeräte installieren, die ganze Technik und alles, die Radl nochmal servicieren, neue Ketten, neue Reifen. Für das ist einfach klasse, wenn man Platz hat zum Arbeiten und das sehe ich ja nur durchs Fenster, was ihr da alles macht. Aber für mich ist da nicht schon wichtig, überlegen wir nochmal, was können wir alles besprechen. Also der Kogi oder der Teamchef beziehungsweise gibt für euch die Sachen aus, was zum Tun ist, wer hat welchen Job, wer geht einkaufen, wer macht den Papierkram mit der Rennleitung, wer ordnet das Gewand, wer macht die Mechanik und so weiter. Und ich überlege mir dann halt, wie könnte man uns noch mit einer guten Stimmung, vielleicht mit den richtigen Worten, also ich probiere noch, mir ein bisschen zurechtzulegen, was sage ich euch alle. Also zum Rennen, gell? Ich möchte richtig schnell fahren, ich möchte vom Start weg so fahren, wie es die letzten Jahre war, ich möchte vom Start weg Signale aussenden, dass die anderen Leute einfach noch ein, zwei Tage sagen, gegen den ist kein groß gewachsen. Ohne natürlich, dass ich mich selber übernehme. Also ich möchte so schnell fahren, wie es geht, ohne mich übernehmen, aber nicht taktisch langsam starten, das bringt nichts. Was ist mein Ziel? Warum bin ich da? Was erwarte ich mir von euch? Was biete ich euch? Und da nochmal die richtigen Worte zu finden, das ist mein Ziel für die letzten zwei Tage.
Ist jedes Jahr aber immer ein guter Moment, also so das letzte gemeinsame Essen vor dem Start. Mit ja, einer kleinen Ansprache ist für uns ist ein guter Moment, ja.
Also letztes Essen klingt nicht mehr so romantisch. In Wirklichkeit ist es so, dass ich drei Tage vor dem Rennen umsteige von wirklichem Essen auf Flüssignahrung, einfach damit es dann im Rennen gut vertragt, dass ich die Verdauung umstellen kann. Und ihr kommt drei Tage vor dem Rennen, das heißt, wenn ihr kommt, habe ich bereits umgestellt und ich kann euch drei Tage nur mehr zuschauen beim Essen. Und dann esst ihr
Fruit Loops.
Ja, um das bin ich eigentlich nicht. Aber halt selbst gemachte Steaks und Gemüse und gegrilltes und ich sitze neben mit meiner dunklen Schokolade. Ich meine, sie schmeckt mir gut, aber da würde ich gerne noch kurz tauschen mit euch.
Es war 2015 so für mich das erste Mal, da habe ich einfach auch wirklich nur Aufträge ausgeführt quasi. Da habe ich ganz klar vom Kogi als Teamchef Missionen gekriegt, die habe ich erfüllt. Ich war im Walmart einkaufen, ich war die Radlpumpen kaufen, ich habe Reifen gewechselt und Schläuche gepudert. In den Jahren drauf habe ich dann schon ein bisschen Verantwortung übernehmen dürfen und habe dann einige Sachen selber gemacht, beziehungsweise selbst Sachen delegiert. Das ist dann schon nochmal was anderes. Also es ist echt cool zu kommen als Neuling in ein perfekt funktionierendes Team und einfach, da wird gesagt, das ist zu tun und das du hast keinen Leerlauf, du sitzt nicht sinnlos herum und du hast Handy spielen. Das war schon cool 2015, aber es ist auch cool, selbst was zu machen und selbst Entscheidungen treffen zu können.
Werbung. Du bist ja heuer schon Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wo ihnen auch ein Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich so nichts dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein. Es reicht ja irgendwo ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad, eigentlich auch ein Worst Case.
Jetzt ist zumindest bleibt
man körperlich unversehrt. und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, dass bei dieser Versicherung halt besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 € im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de und ich sag nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende.
Und für mich ist es auch einfach wichtig, dass ich weiß, es ist eine gute Mischung, ein Betreuerteam, wo Leute schon wissen, wie es läuft, wo Leute neu dazukommen, vielleicht frischen Wind einbringen oder einfach eine gute Stimmung. Nur zum Beispiel mein erstes Ram, da war jeder von der Crew das erste Mal dabei. Also wir haben jetzt nicht aus früheren anderen Athleten vielleicht einen erfahrenen Betreuer gehabt, sondern da war jeder ganz neu. Und da war der Stressfaktor natürlich schon viel höher. Da habe ich mich auch nicht so rausnehmen können, da war ich viel mehr noch selber involviert, in Nachdenken, in Überlegen, wer hat was zu tun. Hab selber noch mehr mithelfen müssen, damit wir alles rechtzeitig fertig bringen. Und das war halt Stressfaktor pur. Und jetzt weiß ich einfach, hey, mein Job ist jetzt, mich ausrosten, Energie tanken, ausgeschlafen am Start stehen,
und gelaunt am Start stehen. Und den Stress haben wir dann bis zur letzten Sekunde, bis vor der Abnahme noch herumgeschraubt am Pacecar. Fast, also es war letztes Jahr, 2019, fast noch ein Penalty ausgefasst bei der Abnahme vom Pacecar, weil wir da fast zu spät gekommen sind, da hat dann schon ein Penalty angedroht. Ja, es ist halt stressig, ich sag's immer wieder, es ist einfach ein Wettbewerbsnachteil, unter Anführungszeichen, für Europäerinnen bei dem Rennen, weil jeder Tag länger in Amerika kostet dir einfach einen Haufen an Botzengeld. Und man muss es knapp hinkalkulieren und dann passiert das auch, selbst mit einem super eingespielten Team, mit einem Elektriker, der das Pacecar super herrichtet, dass es einfach bis zur letzten Sekunde dauert. Das ist einfach so.
Und es muss auch irgendwie knapp kalkuliert sein, weil es natürlich Kosten sind, jeden Tag, wo du drüben länger Quartier brauchst. Aber ihr müsst euch ja Urlaub nehmen. Ihr nehmt euch, zum Glück geht es aus mit exakt 2 Wochen, also 10 Werktage. Und es ist euer Urlaubszeit und ihr seid jetzt nicht meine Angestellten oder der Teammechaniker, der vom Rennstall bezahlt wird, sondern ihr macht es ehrenamtlich und ich zahle die Flüge und die Unterkunft und so, dass halt jeder, der mitkommt, keine Ausgaben hat, aber ich kann weder Gehalt zahlen, noch wäre das wahrscheinlich irgendwie zuträglich für die Stimmung in der Crew. Das heißt, jeder Urlaubstag weniger, der zum Nehmen ist, ist eigentlich auch wichtig. Deswegen fahren wir nach dem Rennen dann so bald wie möglich, also mit 2-3 Tagen Zeit zum Wegrammen und Ausschlafen, fahren wir dann recht bald wieder heim.
Was ja auch wieder super stressig ist, weil nach 8 Tagen schaut das Wohnmobil einfach aus wie Sau. Die Sachen sind über das ganze Wohnmobil und über 2 Autos verteilt. Da wieder Koffer zu packen, die alle ungefähr 20 Kilo zu haben. Und das in kurzer Zeit und das verkatert, das ist dann auch wieder eine eigene Challenge.
Für euch fängt das Ram also quasi 3 Tage vorher an, wenn ihr landet. Nur ist es für mich halt nochmal 2 Wochen früher und da ist meistens zumindest ein Betreuer mit, manchmal auch sogar 2. Und dann heißt es akklimatisieren an die Hitze. Und ich habe in den letzten Jahren schon sehr viele verschiedene Formen ausprobiert von der unmittelbaren Vorbereitungen in USA.
Und gelandet bist in Borrego Springs.
Gelandet bin ich in Borrego Springs. Das hat sich dann schlussendlich als mein Lieblings-Kaff ausgestellt. Aber es war ganz cool, zum Beispiel 2009 habe ich die Strecken überhaupt nicht kennt. Und da haben wir uns vorgenommen, bis zu Time Station 7 war das. Also das war dann in der Größenordnung von 600-700 Kilometer. Der Rennstrecke sind wir da jeden Tag 100 Kilometer ungefähr gefahren, haben uns die Strecken angeschaut, haben in einem Motel übernachtet und sind am nächsten Tag weitergefahren. Das war sozusagen Kennenlernen der Strecken und in der Hitze fahren kombiniert. Das zweite Jahr, 2011, sind wir dann am Ende, wo wir im Vorjahr umdraht haben, eingestiegen. Da sind wir in Phoenix gelandet, haben uns die nächsten 700 Kilometer angeschaut bis zu den Rocky Mountains und sind dann quasi zurückgefahren Richtung Start.
Was natürlich eine klasse 2000 Kilometer Autofahrt war.
Da war
mit müden Beinen.
Ein Ruhetag, genau. Circa, ich glaube, da sind wir 2 Tage durchgehend gefahren, mit ein bisschen Ausruhen am Abend. Also das ist dann halt alles zum Mitbedenken, ja. Dass man dann quasi das Auto in Phoenix mietet, nicht in Los Angeles und dann einen 2-Tages-Trip retour hat. Aber das hat sich trotzdem bewährt. Einmal im Training die Rocky Mountains zum Beispiel aufgefahren, ist für den Kopf ganz gut, weil du das dann einfach im ausgeschlafenen, Normalzustand wahrnimmst. Vor allem im Rennen ist das natürlich eine brutal harte Erfahrung.
Teilweise im Stockfinstern.
Ja, genau. Und da siehst du es einmal tagsüber, es scheint die Sonne, du bist frisch, du denkst da eigentlich eher coole Gegend, weil du hast das dann auch vom Rennen her ein bisschen unangenehmer in Erinnerung.
Aus dem Auto außer die Rocky Mountains, die Passage, die wir dort überqueren, also ich möchte nicht sagen enttäuschend, aber es ist so almenmäßig. Es ist überall grün, es sind keine schroffen Felsen, es wachsen
auf 3000 noch Wälder und Bäume alles.
Es ist so richtig dichte Pinienwälder, grüne Wiesen, sanfte Hügeln eigentlich, aber sobald du aussteigst und ein paar Schritte gehst, und nicht nur, weil du zu viel Zimtschnecken gegessen hast, sondern einfach, weil die Luft so dünn ist, kommst echt ins Schnaufen auf 3000 Meter. Das ist ein Wahnsinn.
Ja, und wir haben dann auch noch ein Jahr später gesagt, okay, Hitzetraining ganz wichtig, aber machen wir mal was anderes. Dann war ich mit einem vom Team, mit dem Plätzi in Las Vegas und wir haben uns das Death Valley angeschaut, weil ich gesagt habe, okay, das ist das heißeste, was du trainieren kannst. Es war wirklich heiß, ich kann mich erinnern, wir sind einmal mit dem Auto uns die Strecken anschauen gefahren und dann sind wir kurz ausgestiegen, das Radl war an dem Tag hinten im Auto einpackt und ich denke mir so, es riecht so nach verbrannten Gummi, ob uns jetzt ein Kabel durchbrennt ist, ob wir dann einen Schaden beim Auto haben, bis ich gemerkt habe, nein, es waren die Suhlen von meinen Flipflops, die am Asphalt gepickt sind und geschmolzen sind. Zum Glück haben die Radlreifen dann gehalten, aber das war zum Beispiel auch ein Trainingsort und 2014 war die Vorbereitungszeit ganz speziell mit Besuch bei Specialized in Morgan Hill. Da haben wir in San Francisco gelandet, bin ich mit dem Radl über die Golden Gate Bridge gefahren. Das war ganz eine spezielle...
Jetzt habe ich mich gerade umgeschaut, aber ich sehe das Foto nirgends. Ich kenne das Foto, aber ich habe gedacht, das hängt da irgendwo. Aber
tut es nicht. Nein, wir haben jetzt nicht alle Fotos, die der Lex jemals gemacht hat, da aufgehängt. Aber da gibt es auch coole Bilder und das war wirklich ein schöner Moment, San Francisco, eine schöne Stadt. Da versuche ich einmal in der Vorbereitung
ein bisschen... Da gibt es auch einfach die ganz grandiose Geschichte, dass der Johnny deshalb das ganze Ram auf Antibiotika durchmachen hat müssen, weil er sich beim Cabrio-Fahren eine Nebenhöhlenentzündung geholt hat.
Jetzt hast du einen Sprung geschafft zum Ram 15, weil das ist damals passiert.
Also
2014, wo ich in San Francisco... Eine schöne Stadt anschauen, ist in der Vorbereitung cool, um nicht den Stress zu sehr aufkommen zu lassen, um für den Kopf ein bisschen Abwechslung zu bringen. Dann der Besuch im Windkanal von Specialized, haben wir aerodynamisch am Rad noch ein paar Sachen untersucht und optimiert und dann halt so in Tagesetappen Richtung Borrego Springs und dann Richtung Start. Und der Johnny und der Cree haben im Jahr 2015 auch gesagt, cool, sie landen in San Francisco, borgen sie ein Cabrio aus und fahren, ich glaube, den Highway Number One Richtung Los Angeles und treffen uns dann dort zur richtigen Zeit, um sie fürs Ram vorzubereiten. Und ich glaube, da hat er sich ein bisschen verkühlt, oder?
Ja, anders als du im Windkanal, hat er es nicht so gut weggesteckt, das Cabrio-Fahren. Ja, das ist man muss das immer wieder wiederholen. Man kennt die Ostküste, Westküste der USA und man denkt, da ist warm. Aber da ist nicht warm. Nein. Wir sind da im Juni, Juli dort und da ist immer ein bisschen bewölkt, es geht ein eiskalter Wind und es hat 20 Grad. Da hat man immer einen Pulli an.
Das Maximum ist, und in der Früh hat es 10 Grad und ich stehe mit der Softshelljacke am Start, weil es einfach wirklich kalt ist. Und man sieht sehr wenig Leute im Wasser, Surfer mit Neoprenanzug, aber so Badewetter ist dort eigentlich ganz selten.
Ja, also so normale Badegäste sind wirklich nur die komplett schmerzbefreiten Kinder, unter 10. Sonst ist da nur in Badehose niemand im Wasser.
Also ich bin jetzt 9-mal beim Ram dabei gewesen. Ich war drüben noch nie im Wasser, noch nie. Es ist einfach so kalt, ich bock das nicht. Und vor dem Start will ich natürlich ein bisschen aufpassen, schauen, dass ich mich nicht verkühle und da möchte ich auch kein Risiko eingehen. Aber jedenfalls heißt es halt, für mich, Training ist in den zwei Wochen vor dem Start drüben ganz wichtig, aber halt auf einer anderen Ebene als die Monate davor. Weil da geht es dann nicht mehr um Leistungssteigerung, um Fitness aufzubauen, sondern einfach nur mehr sich an die Zeitumstellung zu gewöhnen und an die Temperaturen.
Und das ist ja, ich war letztes Jahr mit in Borrego Springs, das glaubt man nicht, wenn man da das erste Mal Radl fährt, da fährt man mit 100 Watt dahin, also ich bin jetzt nicht so fit wie du, meine 100 Watt sind anders wie deine 100 Watt, aber da fährt man mit 100 Watt dahin, gurkt herum und man hat einen Puls von 170, 180 und fährt eine Stunde maximal, weil diese Hitze, das ist unglaublich. Das kann man so schlecht mit Worten beschreiben. Man hat das Gefühl, man schwitzt nicht, obwohl man 2 Liter Wasser trinkt, während einer Stunde Radl fahren.
Das Trikot man schwitzt auch nicht, man ist eher wie eine Pflaume im Dörrapparat. Du wirst immer dehydrierter und es wachsen da Salzkristalle auf der Haut, aber du verlierst nicht einen Tropfen Schweiß.
Gefühlt, direkt der verdunstet halt sofort. Du hast auf Salzkrusten am Radltrikot, aber das Trikot ist trocken einfach.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man ja gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Und das wird dann noch ein paar Tage besser. Also für mich ist es auch so, ich weiß, ich kann jetzt da für alle, die es jetzt vielleicht für Zahlen mehr interessieren, zum Beispiel war meine beste Durchschnittsleistung über 24 Stunden 254 Watt. Und so eine Trainingsfahrt im Frühling, das dann immer so eins der Abschlusstrainings zum Beispiel ist, ist die 300 Watt halten über 5 oder 6 Stunden, je nachdem. Und wenn ich zum Beispiel 300 Watt in Borrego Springs fahre, das fahre ich genau 10 Minuten, dann habe ich einen Puls von 170 und dann geht die Leistung um mindestens 100 Watt runter. Und wenn ich 200 Watt drüben fahre, steigt der Puls genauso nach 3-4 Stunden ins Unermessliche und daheim kann ich 200 Watt über Tage hinweg fahren, ohne Pause. Das ist, da wie normal Puls 110 bis 100, 120 in dem Bereich. Und drüben ist der Puls einfach um 30, 40, 50 Schläge höher und er steigt eigentlich jede Stunde. Und das verbessert sich noch ein paar Tage, dass du ein paar Watt mehr treten kannst und ein, zwei Stunden länger fahren kannst. Aber du merkst einfach, trotz Akklimatisation, der Mensch ist nicht dazu gemacht, dass du in der Hitze Radl fährst.
Das stimmt. Also, ja, nach 14 Tagen habe ich mich schon gewöhnt und meine Leistung deutlich besser abrufen können bei einem niedrigeren Puls, aber nicht einmal annähernd in der Gegend von, was ich dann 3 Stunden später, wenn wir in Oceanside am Start sind und mich dort aufs Radl setze, wo es dann wieder quasi normal ist. Das ist unglaublich.
Und irgendwie ist das dann einerseits, weißt du, hast jetzt monatelang für das trainiert, du bist super in Form und dann denkst du so, und für was habe ich das alles gemacht, wenn ich jetzt da nicht einmal 180 Watt gescheit treten kann, ohne dass der Puls explodiert. Irgendwie stößt dann alles in Frage, was hat er das Training gebracht die letzten Monate. Aber natürlich.
Aber besser so, als du weißt das nicht und du kommst nach 6 Stunden das erste Mal in die Hitze und brichst dann ein. Und das auf einem Rennen, was da gerade einmal beginnt oder gerade begonnen hat, ist besser, wenn du das mental einfach weißt, was jetzt passiert die nächsten 3 Tage.
Ja, genau so ist es. Und dann ist irgendwie so die Abschlussfahrt mit dem Radl von Borrego Springs zum Startort nach Oceanside. Das sind so um die 150 Kilometer, genau entlang der Ram-Route, nur in die Gegenrichtung. Und dort setze ich mich dann auf die Couch.
Und ziehst da Westen an, weil es
eiskalt ist. Und fahrt, bis ein paar Stunden später ihr aus dem Mietauto steigt und hoffentlich dann alle Koffer aus dem Flieger mit habt.
die ersten 8 Stunden des Rennens ist das Wohnmobil weg. Es fährt eine andere Route als die Rennroute. Einen kleinen Umweg und kommt dann erst in Borrego Springs wieder dazu. Und dann kann man endlich die Klimaanlage im Wohnmobil wieder abdrehen, weil 2015, wie ich das Wohnmobil abgeholt habe mit dem Chef seiner Kreditkarten, hat er uns beim Abholen noch gefragt, ja, nehmen wir die Klimaanlage pauschale oder wollen wir die Klimaanlage pro Stunde bezahlen? Und das war ein Chef seiner Kreditkarten und dann haben wir gesagt, naja, immer das Billigste, also nehmen wir die Klimaanlage pro Stunde. Eine Stunde Klimaanlage kostet $15. Die Klimaanlagenpauschale hätte kostet $30 für die ganzen 2 Wochen. Ja, haben wir nicht gewusst, haben wir nicht mitgedacht, wollten wir sparsam sein. Und dann war halt 2015, ist die Klimaanlage nicht sehr viel gerannt, weil wir immer geschaut haben, dass wir da nicht überziehen, dass ich ein Chef sei, Kreditkarten
nicht. Ich habe gar nicht gewusst, ich habe mir nur gedacht, warum es so heiß, das gibt's ja nicht.
Ja, weil wir gespart haben, wo es geht mit der Klimaanlage. Die Jahre drauf hat es dann immer super funktioniert. Also du raus aus dem Wohnmobil, Klimaanlage abtragen und auf dem Weg nach Borrego Springs.
Ja, und wenn ich da aus dem Wohnmobil aussteige, das ist auch so ein komischer Moment, weil ich bin nicht noch in Gedanken irgendwie so bei mir und was nehme ich mir vor, was erwarte ich mir von der Konkurrenz, was traue ich denen zu, und du hast irgendwie so viele tausend Sachen im Kopf. Und du weißt, du lebst jetzt eigentlich die nächsten 8, 9 Tage oder wie lange auch immer auf dem Radl. Und du musst am Radl essen und trinken und du sollst nicht schlafen. Du bist einfach die restlichen 8 Tage durchgehend am Radl. Und du glaubst, du brauchst irgendwie so viel. Und in Wirklichkeit eine Hosen, ein Pulsgurt, das Trikot, Handschuhe, Socken und fertig.
Ein Helm kriegst du noch aufgesetzt.
Und du weißt einfach, du wirst jetzt die nächsten 8 Tage den Radl nicht verlassen, beziehungsweise die Radlschuhe vielleicht nie ausziehen, den Pulsgurt nie übernehmen.
Und ja, trotzdem, wenn es wirklich so wäre, wäre, glaube ich, für die Crew auch angenehmer, wenn du die Schuhe wirklich nicht ausziehen würdest. Aber passiert dann halt doch im Pacecar, dass sie ausgezogen werden. Es ist auch nicht angenehm.
Spätestens beim ersten Unwetter müssen wir dann die Schuhe wechseln. Aber generell ist es halt so, ich bin dann immer so verblüfft eigentlich, dass ich sage, ich muss mich nicht mehr anziehen, wie wenn ich eine Stunde trainieren gehe, obwohl ich jetzt dann 200 Stunden durchgehend unterwegs bin.
Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schade drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswaschst. Und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber meinen Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht, das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viel verschiedene Sportdrinks und Recovery Shakes man sich da dran drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral, also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich auch schon ganz oft, weil wir haben ja die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur und da gibt's immer wieder gutes Feedback, also den Leuten taugt's einfach und deswegen hat Kigo uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben, weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15 direkt im Kigo-Shop und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at. Das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert. Werbung Ende. Ja, man muss dazu sagen, die ersten, wie sind es, 30, 40 Kilometer ist kein Pacecar dabei. Das heißt, du hast ja sogar, wie wenn du eine Stunde trainieren gehst, sogar deine Satteltasche dabei mit CO2-Patronen und Ersatzschlauch.
Genau, Reserveschlauch, Werkzeug ist dabei. Und erst dann noch, ich glaube, es sind ziemlich genau 40 Kilometer, noch circa eineinhalb Stunden, weil recht viele Höhenmeter schon sind am Stadtrand, triff ich das erste Mal auf euch. Das heißt, die ersten 40 Kilometer muss ich mich selbst versorgen, muss selbst die Strecken kennen. Das klingt jetzt irgendwie völlig lächerlich, ist es auch. Aber wir haben auch schon mal von der Rennleitung die Geschichte gehört, dass jemand sich auf die ersten 40 Kilometer so verfahren hat und die Strecken nicht mehr gefunden hat, dass er dann aufgeben hat müssen, weil er schon dehydriert ist und unterversorgt war in die ersten paar Stunden. Also man ist nervös, man kann auf die ersten paar Kilometer auch schon was verbocken, aber es sollte natürlich nicht sein. Und spätestens dann, wenn ich echt und triff und wenn ich weiß, ihr kennt sich jetzt nämlich kümmern, also, schmeiße ich das Werkzeugtaschel weg und tue ein bisschen Gewicht sparen.
Das sind zwei coole Momente, die da eigentlich einspülen in den Start. Das eine ist die Prozession der Pacecast. Die stehen alle nach Startnummern am Parkplatz und werden dann eben nach Startnummern aufgefadelt zur Startlinie hin. Das finde ich, ist einfach cool, weil es ist einfach eine coole Stimmung. In jedem Pacecar sitzen drei Leute drin. Davor steht oder sitzt der Radfahrer auf der Motorhaube und alle haben jetzt das Gleiche vor. Und das ist ein cooler Moment, da entlang zu spazieren und zu schauen, was machen die anderen Crews, wie schauen ihre Pacecars aus, wie haben sie ihre Autos beklebt. Das ist ganz cool.
Wäre sicherlich oft gelobt für unglaublich coole Technik im Auto und super feine Aufbereitung von den ganzen, vom Inventar.
Das Gute ist, am Start sieht keiner, wie wir wirklich unterwegs sind, weil da haben wir das alles schön abgeklebt mit Duct Tape und das schaut wirklich professionell aus. Und später dann, wenn die ersten Wehwehchen kommen und die ersten technischen Gebrechen, dann sieht es eh keiner mehr. Und im Ziel schauen alle Pacecars irgendwie aus. Also
selbst ja, aber ich kann mich auch mal erinnern, 2013 ist ein anderer Österreicher, der Gary Bauer, im Ziel angekommen und dort war ein Auto noch schöner als wie unseres vor am Start, weil die haben Kabelschächte verlegt gehabt im Auto, um die ganzen USB-Ladekabel zu verkleiden. Die haben alles immer gesaugt und putzt, die haben vom Boden essen können und die haben sich aber dann selber noch entschuldigt für das Chaos und dass das eigentlich, sie schauen sich fast dafür, wie das Auto ausschaut und wir haben alles
sowas noch nie gesehen. Wir essen auch vom Boden, aber das ist weniger eine Frage, wie der Boden ausschaut, sondern eher, wie wir dann drauf sind nach ein paar Tagen da drinnen. Oder weil immer irgendwo Gummibärchen oder ein Schokoriegel oder irgendwas herumliegt, deswegen kann man immer vom Boden essen.
Und ja, für mich ist es auch nochmal schön, man zieht sich jetzt schon ein bisschen zurück und ich will nicht zu sehr mich mit Smalltalk oder so von meiner inneren Ruhe abbringen lassen, aber dann vor dem Start weiß ich die letzten 30 Minuten, du musst jetzt einfach gut drauf sein, da werden jetzt Leute zu mir kommen, einer will vielleicht Autogramm, einer will ein Foto, man sieht andere Radlfahrer, wünscht wirklich von Herzen der anderen alles Gute und tratscht mal kurz mit seinen, sag jetzt in dem Fall Konkurrenten, wobei vor dem Start ist man mit den meisten eh so, man wünscht wirklich von Herzen, dass jeder durchkommt, gesund und sein Ziel erreicht und wenn ich daran denke, wie Marco Balo aus Slowenien, der ist so oft schon beim Ram gewesen und wir haben schon so viele Geschichten gemeinsam erlebt, da ist das wirklich nochmal ein cooler Moment.
Es ist auch unter den Crews so eine gute Stimmung, man schreit ins Auto rein, man wünscht sich alles Gute, man gibt sich den Daumen hoch, man jubelt sich zu, das ist echt ein cooler Moment. Und dann 30 Sekunden vorm Start, ein großer Huddel und in Kogesai Ansprache, jedes Mal ein guter Moment.
Ich würde sagen, jetzt ist endlich der Moment, auf den wir uns das ganze Jahr gefreut haben. Der Moment, für den du das ganze Jahr richtig gekackelt hast. Jetzt sind wir da bei den Amis und ich würde sagen, jetzt holen wir uns das Ding, wir ziehen unser Rennen durch, wir schauen nicht auf die anderen und wir geben Vollgas bis zum Ende. Alles, was wir haben.
Jawohl.
Jawohl. Hey! Vollbrett.
Ja, dann schlaf's. Mach's gut.
Gänsehaut-Moment
und am Schluss ein recht lustiger Abschluss von dem, aber auf jeden Fall mit diesen Worten von unserem Teamchef geht's dann wirklich zum Start. Ich schiebe mein Radl die letzten paar Meter, viere bis zur Startlinie, die Crew nimmt hinter mir im Auto Platz.
Ja, und was danach passiert, das erzählen wir euch in der nächsten Folge.
Werbung.
Die Radl-Saison ist im vollen Gange, das heißt, man ist viel unterwegs, man ist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst halt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.